Ich spreche jetzt mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.
Viktor
Mr. Orbán, Prime Minister, thank you for joining us.
Na, es ist ein Privileg für mich. Vielen herzlichen Dank.
Die Zuseher unseres Fernsehsenders auf 1 wissen genau, dass die EU das Ziel verfolgt, eine globalistische Transformation durchzuführen und sie daher scharf angegriffen werden. Herr Orbán, Sie haben in den letzten Tagen gesagt, es gibt eine EU-Verschwörung gegen Ungarn. Was meinen Sie damit?
Ja, wenn man sich mal ansieht, was in Brüssel gerade stattfindet, kann man sagen, dass man dort versucht, die souveränen Rechte der Mitgliedstaaten zu umgehen und versucht, eine eher globalistische Struktur zu schaffen, nämlich der Europäischen Union. Auf der anderen Seite gibt es einige Länder, die das nicht wollen und die gerne ihre Souveränität beibehalten würden und auch nicht gerne irgendwelche weiteren Rechte an die Brüsseler Bürokraten abzutreten. Also wir sind hier eher misstrauisch gegenüber der Bürokratie, der Blase in Brüssel, die nicht den Mitgliedstaaten dient, nicht ihren Interessen entspricht auch, sondern nur ihre globalen Interessen in Brüssel im Auge hat. Das haben wir während der letzten Jahre gesehen. Und wir müssen eben hier Widerstand leisten. Was ist jetzt die Antwort bezüglich dieser Art von Kritik aus Brüssel? Sie sagen, dass es in unserem Interesse ist, dass alle Länder, die der Europäischen Union angehören, dass es hier Regierungen gibt, die sozusagen diesen globalistischen, zentralistischen Prinzipien in Brüssel entspricht. Also insofern ist das keine Konspiration, weil das ist etwas Geheimes. Das ist jetzt öffentlich. Sie haben gesagt, schauen wir uns mal an, was in Polen passiert ist. Bei der letzten Wahlen dort haben Sie ganz klar gesagt, die Europäische Volkspartei, die in Brüssel und in der Kommission die vorherrschende Partei ist, dass Sie hier gerne eine Veränderung sehen würden bezüglich der Regierung in Polen. Und Sie haben sogar gesagt, dass Sie nicht bereit sind, das Geld, das Polen gehört, der konservativen Regierung geben würden, sondern Sie haben versprochen, wenn die Polen richtig abstimmen würden und statt einer konservativen eine liberale Regierung wählen würden, also eine Brüssel-freundlichere Regierung wählen würden, dann würden Sie das ganze Geld bekommen. Also was ist das? Ist das Erpressung? Ist das ein Eingreifen in nationale Entscheidungsprozesse? Man kann sagen Konspiration, aber wenn, dann müssen wir sagen öffentliche Konspiration. Und genau das Gleiche findet auch hier in Ungarn statt. Sie haben das Gleiche 2002 gemacht und Sie versuchen das auch 2026 nochmal machen, wenn die neuen Wahlen anstehen. Also für uns ist das nichts Neues, das ist ganz einfach nur eine einfache Beschreibung der Situation in Brüssel.
In ganz Europa schauen die Bürger hoffnungsvoll nach Ungarn. Das Stadtbild von Budapest ist nicht von Migranten geflutet und führende Politiker kämpfen als Patrioten für ihr Land. Ist das der Grund, warum man sie loswerden möchte? Muss die Alternative zur Globalisten-EU beseitigt werden?
Ich denke, Sie haben zwei Probleme mit Ungarn. Das zuerst einmal. Wenn man sich anschaut, was in Europa vor sich geht, dann kann man Europas Kontinent als einen liberalen Ozean oder progressiven liberalen Ozean benennen. Und was ist Ungarn? Wir sind eine Insel, man weiß nicht, christlich oder konservativ oder was auch immer. Ist sehr schwierig zu definieren, aber es ist nicht Teil des liberalen Ozeans. Es ist etwas, nun ja, auf nationaler Ebene wird die Souveränität verteidigt. Das ist eine Insel und diese Insel als solches ist eine Gefahr für den Ozean, weil es bedeutet, dass es nicht nur den Ozean gibt, sondern auch Inseln gibt. Es gibt also dann eines, vielleicht noch eine zweite, noch eine dritte oder eine vierte Insel. Also als Beispiel, Ungarn ist kein großes Land. Wir sind viel ärmer als Sie sind, also Österreich, unsere Armee ist nicht sehr groß, das BIP ist auch nicht wirklich hervorragend. Also wir sind nicht mächtig, aber wir machen etwas komplett anders, als die Brüsseler Bürokraten gerne hätten. Insofern sind wir ein Beispiel, das in Brüssel als Gefahr angesehen wird, was absolut unfair ist und gefälscht ist, weil wir sind nicht gefährlich. Wir repräsentieren einfach nur die Demokratie und Demokratie bedeutet ein Rennen zwischen Alternativen in den einzelnen Gesellschaften, wie man sie auch unterschiedlich organisiert. Das heißt, das ist die Demokratie. Man hat einen guten Wettbewerb. Aber in Brüssel möchte man keinen Wettbewerb haben. Also eine Insel, das Bestehen einer Insel ist einfach gefährlich. Zweitens, und das ist noch gefährlicher für Sie, wir sind erfolgreich. Wenn man sich anschaut zum Beispiel die Migration, wir haben keine Migranten, das bedeutet keine terroristischen Gefahren. Die Kriminalitätsraten gehen hinunter, weil die Migration immer mit Verbrechen einhergeht und auch mit Terrorismus. Migration bedeutet auch höheren Antisemitismus, das haben wir nicht in Ungarn, Homophobie, das haben wir auch nicht in Ungarn und die Gefahr der Gleichberechtigung von Frauen ist auch ein Problem der Migration und das haben wir auch nicht in Ungarn. Es ist also, Ungarn ist eine Erfolgsgeschichte, weil gewisse Werte viel besser in Ungarn verteidigt werden als in liberalen Ländern. Also zweitens, wir sind auch ökonomisch sehr erfolgreich. Das heißt, wir sind nicht nur eine Alternative, wir sind eine erfolgreiche Alternative. Und das ist sowieso mal gleich ein Problem.
Globalisten und Eliten oder Freiheit und Souveränität. Wie verläuft die Frontlinie in diesem großen Kampf, der in der ganzen westlichen Welt tobt?
Ich glaube, dass wir vielleicht verstehen müssen, wie die Struktur der europäischen, der westlichen Politik aufgestellt ist, diese Struktur. Früher war das so, dass es ganz einfach zu beschreiben war, welche europäische Landschaft man hatte, welche politische, links, rechts, liberal und so weiter. Aber ich glaube, diese Art von Kategorien, die gibt es einfach nicht mehr. Denn jetzt gibt es drei Fragen, die grundsätzlich einmal das gesamte politische Leben in Europa organisiert. Hier in Österreich, in Ungarn und sogar in Brüssel. Das eine ist zum Beispiel, die erste Frage ist einmal, Krieg oder Frieden? Der ukrainische-russische Krieg. Zweitens, Migration, pro oder contra? Und dann, pro Familie oder eine multikulturelle Gender-Zugang zur Familienfrage? Das sind die drei Hauptfragen, die grundsätzlich das ganze politische Spektrum reorganisieren. Also überraschenderweise kann man frühere Linke, die man als linke Parteien betrachtet hat, finden, dass sie für den Frieden sind, gegen die Migration und für die Familie und auch für das Gendern. Aber das sind eigentlich traditionelle Linke. Wir sind die Rechten, aber wir haben das gleiche Programm. Im Moment ist es ein Beleg dafür, dass im Moment links und rechts nicht die richtige Art und Weise ist, um die Situation zu beschreiben. Wir nennen das, ich möchte jetzt niemanden beschuldigen oder beleidigen, aber es gibt hier die Normalität und etwas ganz Komisches auf der anderen Seite. Ja, also das ist die neue Struktur und das ist wirklich, das hat die europäische Politik wirklich komplett umgedreht. Und so haben wir auch die Patriotische Partei geschaffen. Und das wird auch in den nächsten Jahren entscheidend sein. Das werden die Hauptthemen der europäischen Politik sein und nicht ideologische Dinge, die vielleicht vor 100 Jahren links oder rechts ausschlaggebend waren. Es gibt eine neue Mitte, es gibt eine neue Mehrheit. Und man hat hier zum Beispiel auch die FPÖ hier in Österreich, Fidesz in Ungarn, um sie herum, auch um Marine Le Pen in Frankreich herum und auch Meloni und Salvini in Italien herum. Also eine neue Mehrheit und eine neue Mitte, die in Europa gerade entsteht.
Entscheidet es sich jetzt, wie Europa in 10 oder 20 Jahren aussehen wird?
Sie haben ein Problem, wenn ich sagen darf. Also jene Länder, die wirklich eine hohe Anzahl von Migranten hereinlassen, weil Migration wirklich Dinge verändert, Reformationen bringt für die zukünftigen Generationen der Gesellschaften. Besonders auch, wenn man sich anschaut, die Kinder, wo es ja viel mehr Kinder in den Migrationsfamilien gibt als in den traditionellen europäischen. Das heißt, es gibt hier eine große Veränderung. All jene Länder, die also hohe Anzahlen von Migranten hereinlassen, müssen sich dann anschauen, wie man zusammenleben kann. Aber es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Ungarn, die Migranten gar nicht hereinlassen. So, wir haben also dieses Problem ist gar nicht. Das Problem bei uns ist eher, die Herausforderung ist, wie man die Grenzen verteidigt, sie erst gar nicht mal ins Land lässt. Also das ist eine andere Herausforderung als Ihre. Ich denke, die Zukunft Ihrer Gesellschaften, der migrationsbeeinflussten Gesellschaften, wird anders sein. Jetzt schon, aber in 10 Jahren noch mehr als in jenen Ländern, wo es diese Migration dann nicht gibt, wie zum Beispiel Ungarn. Also in der Zukunft werden wir nicht nur ein Europa vorfinden, sondern zwei unterschiedliche Gesellschaften in diesem Kontinent.
Donald Trump überlebte nur knapp ein Attentat des Deep State. Ihr slowakischer Amtskollege Robert Fico ebenso. Elon Musk wird von westlichen Medien als Zielscheibe markiert. Auch ihr Name steht auf einschlägigen Todeslisten. Fliegen Sie noch mit dem Hubschrauber? Haben Sie Ihre Sicherheitsstufe erhöht?
Ungarn ist ein kleines Land, also wir müssen eigentlich keine Helikopter verwenden. Wenn ich reise, dann verwende ich mein Auto, und wenn ich ins Ausland gehe, dann benutze ich das Flugzeug. Manchmal muss man das Sicherheitsniveau etwas erhöhen, zum Beispiel als der Attentatsversuch in der Slowakei an Herrn Fico stattgefunden hat, und er ist ein guter Freund von Ungarn, dann haben wir natürlich das Sicherheitsniveau etwas heben müssen. Jetzt ist es etwas niedriger, also wir orientieren uns den internationalen Tendenzen, aber es stimmt natürlich, der Hass ist hauptsächlich von der linken Seite geschaffen. Also von den linken Politikern, von den linken Medien, die sich bestimmte Personen herauspicken und dann versuchen, sie als Teufel hinzustellen und Hass gegen sie zu schüren. Wir sollten hier jetzt nicht überrascht sein, wenn wir daraus als Resultat auch wirklich physische Gewalt sogar versuchen, als Attentat stattfinden zu sehen, wie zum Beispiel in den USA oder in der Slowakei. Das ist das Resultat der Linken, die in den Medien einfach hier Anschuldigungen treffen und auch Resultat ihrer Politik. Das ist schlecht. Also man sollte vielleicht die normale Diskussionsform wieder verbessern. Das wäre auch für mich besser, wenn ich hier vielleicht ein bisschen selbstsüchtig sein darf in diesem Bereich.
Sie haben vor wenigen Tagen an den ungarischen Freiheitskampf 1956 erinnert. Sie sagten, 1956 war ein Freiheitskampf, Ungarns Kampf für die Freiheit gegen ein Weltimperium, sowie 1456 gegen die Türkenbelagerung, der Kampf David gegen Goliath. Und Sie sagen, heute führen wir den Freiheitskampf gegen das Imperium der Europäischen Union. Wird David siegen können?
Immer. Das haben wir schon gemacht, diese Erfahrung. 2022, der Goliath von Brüssel und sogar von Washington, weil die demokratische Regierung und in Brüssel die Regierung mögen die anderen Arten von Regierung nicht. Die waren gegen uns. Und letztendlich haben die Menschen aber ihre eigene Meinung gehabt und abgestimmt. Und wir haben gewonnen. Das ist sozusagen ein Kampf. Aber nicht die Regierungspartei in Ungarn gegen Brüssel, sondern es geht darum, dass die Menschen selbst entscheiden, wie sie das Land und die Regierung gerne formen würden und welche Art von Leben sie gerne führen würden. Wir suchen niemanden, dass irgendwie da einen Einfluss nicht einmal in Brüssel vornehmen möchte. Das ist ein Goliath, das ist ein Riesen-Goliath, den kann man gar nicht bekämpfen. Aber letztendlich wird David gewinnen. Und zumindest ist das, was wir in Ungarn gelernt haben. Und ich hoffe, dass die FPÖ auch hier in Österreich zeigen wird. Ein guter Freund von mir. Und ich wünsche Ihnen alles Beste. Und ich hoffe, dass Kickl auch wirklich so früh wie möglich die Chance bekommt, eine Regierung zu bilden, auch wenn das im Moment nicht möglich ist. Das wäre in Ungarn völlig undenkbar. Ja, also die gewinnende Partei hat keine Chance, die Regierung zu bilden, wie das heute zum Beispiel stattfindet in Österreich. Aber ich meine, wir müssen zumindest eine Situation haben, wo die Siegerpartei zumindest Verhandlungen führen kann. Ich möchte jetzt nicht in die österreichische Politik eingreifen, aber das wäre in Ungarn sogar unmöglich, einfach sich das nur vorzustellen, die Wahlen zu gewinnen und dass jemand einfach sagt, nein, sie haben keine Chance, die Regierung zu bilden. Also ich bin wirklich überzeugt, dass nicht nur wir als Ungarn und David, aber ich glaube auch der österreichische David wird die Wahlen bald gewinnen.
Was kann die FPÖ von Ungarn lernen und von Ihnen? Ich frage das deshalb, da es auch einen langen Anlauf brauchte, damit Sie 2010 endgültig die Macht übernehmen konnten. Sie sind immerhin seit bald 15 Jahren durchgehend an der Macht.
Langsam nun. Also, zuallererst einmal, generell, die Jahre, in denen ich Premierminister war, sind 18 Jahre. Also, Pah, das ist schon ziemlich anspruchsvoll, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ich gleichzeitig auch der Führer der Opposition 16 Jahre lang war. Also ich habe nicht nur den Rekord, der längstdienende Premierminister zu sein, sondern auch Oppositionsführer. Also beide Seiten habe ich gesehen. Und meine Erfahrung, die ich daraus ziehen kann, ist, und ich sage das auf das Ratschlag auch zu meinen Freunden in der FPÖ weiter, einfach weiterkämpfen, niemals aufgeben. Denn manchmal ist der Himmel dunkel, aber früher oder später kommt auch die Sonne wieder und wird aufgehen. Man niemals aufzugeben, das ist wichtig. Und auch wenn man Jahre und Jahre und viele Jahre in der Opposition ist, wir haben niemals bezüglich unserer Ideen Kompromisse gemacht und letztendlich haben die Menschen das auch respektiert. Ja, wenn man einfach seiner Linie folgt, dann hat man irgendwann einmal die Möglichkeit, seinem Land auch als Regierungsmitglied, als Regierungsoberhaupt zu dienen.
Die Linken und das World Economic Forum in Davos geben die entsprechenden Befehle aus. Wokeness, LGBTQ, Homo-Propaganda anstatt Hilfe für die Familien und immer mehr Migration. Kritiker bezeichnen dies als Plan, um die weißen Europäer abzuschaffen. Stehen all diese Maßnahmen in einem Zusammenhang?
Schwierige Frage. Aber es stimmt, ja, die Gender-Ideologie, die wird immer stärker und stärker, sogar in Brüssel. Aber ich denke, das Gender-Thema gehört überhaupt nicht in die europäische Politik. Das Gender-Thema, das gehört ausschließlich den Ländern. Wir sind nicht gleich. Es gibt einige Länder, die ganz gerne die Heirat und die Kindererziehung auf eine Art und Weise regulieren würden und andere Länder wieder auf eine andere Art und Weise. Brüssel hat damit also nichts damit zu tun. Das ist kein europäisches Thema, aber unglücklicherweise hat das Gender-Thema so eine starke Lobby in Brüssel, dass sie das von nationaler Ebene auf Brüsseler, internationalen, globalen Ebene gehoben haben. Das ist falsch, das ist fake, sie sollten das nicht tun. Und es anstelle den europäischen Staaten, wie zum Beispiel wir das in Visegrad-Staaten machen, überlassen. Also Christentum zum Beispiel wird unterschiedlich gemanagt. Es gibt unterschiedliche Ideen und Werte, die sind nicht gleich in einem Land, wie sie in einem anderen Land auf dem europäischen Kontinent sind. Also alles wird frei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union übrig gelassen. So sollte das sein. Das ist meine Meinung dazu.
Aber warum ist diese Ersetzung, warum dieser große Austausch? Sie haben bei der Asylkrise 2015 sehr schnell reagiert und sofort einen Grenzzaun gebaut. Also, warum passiert dieser große Austausch?
Sehen Sie, also in Ungarn haben wir 2015 das genauso gesehen. Das gab viele Diskussionen, wie man auf die Migrationsfrage reagieren sollte. Das war eine komplett neue Entwicklung in der ungarischen Geschichte. Wir hatten das nie gehabt. Wir hatten Invasionen von Armeen. Also wir wissen schon, wie das ist, als die Ottomanen oder auch die Russen gekommen sind. Aber es war eine komplett neue Entwicklung. Eine unbewaffnete Armee ist plötzlich an der ungarischen Grenze aufgetaucht. Wie soll man damit umgehen? Was war das? Positiv, negativ? Aber es war ziemlich klar, ihre Absicht war nicht, dass sie bleiben würden in Ungarn. Sie wollten weiter nach Österreich oder Deutschland gehen. Also was wäre nun die richtige Regierung seitens der ungarischen Gesellschaft? Aber es gab hier ein Resultat, das aus den Diskussionen herausgekommen ist. Wir sind Teil von Schengen. Schengen bedeutet, wir haben eine Außengrenze und all jene, die innerhalb des Schengen-Raumes sind, haben eine Verpflichtung, die Sicherheit und die Verteidigung der Grenzen zu garantieren. Insofern ist es nicht nur eine Verpflichtung der ungarischen Armee, Ungarn zu verteidigen, sondern gleichzeitig auch Europa zu verteidigen. So haben wir beschlossen, auch wenn die Migranten gerne nach Deutschland gehen würden, haben wir sie dort gestoppt an der Grenze bei uns und gesagt, sorry Leute, ihr könnt nicht nach Ungarn kommen, weil es hier eine Schengen-Grenze gibt. Und ja, das zweite Thema ist nun bezüglich der Werte. Nun, ich habe viele, viele nette Männer und Frauen getroffen, die involviert waren in unterschiedliche Programme, wo man den Armen hilft und manchmal Migranten und all jenen Menschen, die irgendwie aus den Heimatländern flüchten mussten. Also karitative Aktivitäten. Und ich habe sie um ihre Meinung gefragt. Wie sehen Sie die Situation? Und die haben gesagt, das hat nichts zu tun mit karitativen Aktivitäten. Diese Leute, die sind gesund, die sind in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Es gibt nur ganz wenige Frauen ohnehin, das hauptsächlich Männer, die wirken wie eine Armee und die werden nicht aus ihrem Herkunftsland einfach flüchten, sondern sie suchen nach einem besseren Leben. Das heißt für sich selber und dann auch für ihre Familien, weil sie spätere Familien nachbringen. Und die Zivilgesellschaft in Ungarn hat gesagt, Regierung, bitte Achtung, aufpassen damit, das ist kein klassisches Problem von Menschen, die es in einer schwierigen Situation sind. Das ist etwas anderes. Das ist eine Invasion. Also bitte richtig antworten und reagieren. Also das war nicht die Meinung der politischen Entscheidungsträger, sondern natürlich sehen wir von der Basis, wie sich das abbildet. Das ist nicht, das ist kein Migrationsthema. Es geht hier nicht um Flüchtlinge. Es geht nicht um Migration, es ist eine Invasion. Und wir haben gesagt, wenn es eine Invasion ist, dann können wir nicht unser Land aufgeben. Also müssen wir sie stoppen. Es gab also wirklich lange Diskussionen. Es war keine leichte Entscheidung, weil es hat das irgendwann so Ende Frühling begonnen oder Anfang Sommer und dann entsprechend dann den Raum, den Zaun aufzustellen, hat doch 2-3 Monate gebracht. Also es war auch nicht meine Entscheidung, sondern es war das Resultat einer nationalen Diskussion, wie wir uns verhalten sollten in dieser eigenartigen Situation.
Die EU möchte das nicht. Der Europäische Gerichtshof hat Ungarn wegen seiner Asylpolitik mit 200 Millionen Euro bestraft. Die Nachfrist endet in diesen Tagen. Wie beurteilen Sie diese Strafzahlung? Wird sich Ungarn beugen?
Das ist eine Schande. Übrigens eine Schande für Sie. Wir verteidigen die Europäer. Wir verteidigen Österreich, Deutschland, alle europäischen Mitgliedstaaten. Wir haben bereits 2 Milliarden Euro ausgegeben nach 2015. Bis jetzt 2 Milliarden Euro, um die Grenzen zu verteidigen, wegen der Soldaten, des Grenzschutzes, der Zauns, der Technologie. Also sehr eine sehr komplexe Operation und sehr teure. Wir haben 2 Milliarden Euro ausgegeben und jetzt sagen die europäischen Gerichte, aufgrund der Europäischen Kommission, das wurde von der Kommission initiiert, dieser Rechtsfall. Also es geht gar nicht um die Gerichte, die dürfen wir nicht böse sein, sondern es ist die Kommission. Und die haben angefangen, nun Ungarn zu bestrafen, weil sie die Grenzen so verteidigen, wie das im Schengen-Vertrag klargelegt wird. Und 2 Milliarden Euro haben wir jetzt schon ausgegeben pro Tag. Pro Tag geben wir 1 Million Euro dafür aus. Also ich denke, dass das nicht im Interesse der Länder ist und es wird auch, das ist auch ganz klar gegen die Verfassung, weil die sagt, dass wir das Land verteidigen müssen. Das ist die Verpflichtung der Regierung. Und man soll auch nicht vergessen, dass erst vor kurzem der Migrationspakt akzeptiert worden ist. Wir haben dagegen gestimmt, aber unglücklicherweise waren wir nicht stark genug. Es gab nicht genug Länder, die dagegen gestimmt haben. Also nun haben wir den Migrationspakt. Dieser Pakt sagt, dass in Ungarn wir eine Art Arbeitslager haben müssen, also Migrationslager. Migrationslager für Zehntausende. Also ich soll die hereinlassen und sie dann in einem Lager unterbringen. In einem Migrationslager. Niemand möchte in Ungarn Migrationslager haben. Also jetzt sind wir ein bisschen in einer Konfrontationssituation und wir versuchen die Europäische Union davon zu überzeugen, dass, ich meine, jeder wirklich dagegen ankämpft. Die Deutschen, die haben Schengen ausgesetzt und sie machen wieder Grenzkontrollen. Polen haben schon angekündigt, dass sie nicht bereit sind, den Bestimmungen des Migrationspakts zu folgen. Also jeder rebelliert und lehnt sich gegen diese dummen Bestimmungen auf. Und wir versuchen jetzt die Kommission dazu zu bringen, diese Bestimmungen zu verändern und aus dieser Falle rauszukommen. Wir werden bestraft, weil wir unsere verpflichtenden Bedingungen, unsere Obligationen einfach umsetzen und ihnen sprechen.
Auf 1 wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf 1. überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden.
Internationale Globalisten wie George Soros fordern Millionen Migranten und forcieren Regime-Changes auch in der EU. Sie haben George Soros wiederholt kritisiert und in der Folge zog sich die Soros-Stiftung aus Ungarn zurück. Die Soros-Universität übersiedelte von Budapest nach Wien.
Viel Glück.
Ja, und jeder ist glücklich darüber. Wer in Österreich oder Deutschland aber Soros kritisiert, wird von den Mainstream-Medien heftig attackiert. War es richtig, die ungarische Öffentlichkeit damals über die Rolle von Globalisten wie George Soros zu informieren?
Ja, natürlich. Das ist eine andere Geschichte, eine lange Geschichte. George Soros ist Ungar. Sehr respektiert, weil er sehr reich ist. Und er ist auch ein sehr talentierter Geschäftsmann. Vielleicht der reichste oder zweitreichste Ungar in der Welt. Also ein sehr talentierter Ungar, der auch übrigens jüdischen Hintergrund hat. Also als wir ihn kritisiert haben, hat man uns sofort vorgeworfen, dass wir antisemitisch sind. Und es geht nicht um seinen Ursprung, sondern es geht darum, was er sagt und was er macht. Und es ist einfach ganz normale Diskussionsbühne, die man hat. Man kann ja nicht sagen, wenn sie jemand kritisiert, dass man einfach sagt, ah, sie sind antisemitisch. Aber das ist die Technologie sozusagen mit der die Technik, die man verwendet auf den in der heutigen Zeit. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns wirklich nur auf den Gegenstand der Diskussion konzentrieren. Egal wer was ist. Worum geht es? Migration. Und George Soros hat gesagt, als wir den Zaun errichtet haben, würde er gerne jährlich jedes Jahr 1 Million Migranten in die Europäische Union bringen würde. Also er ist ein Mann, der das finanziert und ein Befürsprecher ist und Propaganda schafft zugunsten der Migration, die dann die kulturelle Identität des europäischen Kontinents verändern wird. Wir wollen das nicht. Okay, wir können das in Österreich machen oder in Deutschland, das ist oder in Frankreich, das ist dann eure Sache. Aber in Ungarn kann man das kann einfach nicht machen, weil wir Ungarn entschieden haben, das einzige Land in der Welt bezüglich dieses Themas. Wir haben gesagt, wir wollen das Land nicht aufmachen für Migration. Und niemand kann die Entscheidung, nicht einmal Herr Soros, kann die Entscheidung des ungarischen Volkes verändern. Also deswegen kann man Ungarn und Soros nicht als die größten Freunde nennen.
Im Interview mit Tucker Carlson letztes Jahr sagten sie, dass Frieden in der Ukraine nur mit Trump möglich sein wird. Sie sagten wörtlich, call back Trump. In wenigen Tagen wählen die USA. Halten Sie Donald Trump die Daumen?
Wir müssen nur mehr 5 weitere Tage warten. Ich denke, leider sind wir Europäer einfach nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg zu stoppen. Wir als Europäer sind nicht in der Lage, einen Waffenstillstand zu schaffen. Wir sind nicht in der Lage, eine Friedenspolitik zu formulieren. Das ist einfach Faktum. Das heißt, wir brauchen jemanden, der das kann. Die Chinesen haben das versucht. Sie haben ihren eigenen Friedensplan mit den Brasilianern zusammengestellt, aber das hatte nicht genug Einfluss bis jetzt. Aber jetzt ist es so, dass es in der westlichen Welt hoffentlich der Fall sein wird, dass Trump bald zurück sein wird. Er wird sofort einen Waffenstillstand erreichen und dann können wir dieses Ausweiten des Krieges sofort beenden. Das geht dann darum, dass wir dann Langzeitfrieden haben und auch Verhandlungen haben, aber wir müssen jetzt einmal verhindern, dass der Krieg auf andere Länder übergeht. Und die einzige Art, das zu machen, ist ein Waffenstillstand. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Donald Trump, der alte und der neue Präsident der Vereinigten Staaten, bald einen Waffenstillstand erreichen wird. Ich bin ganz fest davon überzeugt.
Sie haben bis Jahresende noch den Vorsitz im Europäischen Rat. Sie hatten bereits eine Friedensmission bei Donald Trump, Zelensky, Putin unternommen. Wie werden Sie die letzten 2 Monate noch nutzen?
Nun gut, also diese Friedensmission war eine sehr schwierige, wenn Sie mir gestatten. Ja? Also es war mir klar, dass ich das sofort machen würde und sofort auch dafür von den europäischen Liberalen, vom auch der Kommission, dem Vorstand, von allen in Brüssel, der ganzen Blase, überall kritisiert werden werde dafür. Aber ich bin Christ. Ja, also ich möchte jetzt nicht so viel drüber sprechen, aber wenn man Christ ist und man die Möglichkeit hat, dass man für den Frieden etwas machen kann, was eine gute Sache ist, dann muss man, denke ich, das machen. Egal was es ist. Also meine Motivation war einfach, Ungarn ist ein Land, das Interesse am Frieden hat. Ungarn möchte Frieden haben. Christen wollen überall in der Welt Frieden haben. Warum verwenden wir nicht diese Möglichkeit, dass wir dieses Rotationsprinzip, das des EU-Vorstandes hat, für den Frieden verwenden? Was war mein Plan? Zuerst war ich bei Zelensky, dann bei Putin. Dann habe ich mir mal angeschaut, gibt es eine Chance, dass ich als Mediator hier irgendwie Frieden schaffen kann? Die Antwort war nein. Also, und der Grund dafür war, dass beide Führer denken, dass die Zeit auf ihrer Seite wäre. Die Ukrainer haben geglaubt im Juli, dass die Zeit auf ihrer Seite war. Jetzt ist es vorbei, sie haben verloren, aber sie haben geglaubt, sie können gewinnen. Und die Russen hatten gedacht, die waren überzeugt davon, dass sie auch gewinnen würden. So, dann ging ich nach Beijing, um den chinesischen Präsident zu sehen. Dann bin ich nach Washington zum NATO-Gipfel gegangen und dann bin ich zu Donald Trump gegangen. Ich habe versucht, wirklich alle zu überreden. Ich habe auch einen Bericht geschrieben und geschickt an alle europäischen Staats- und Regierungschefs und ich habe gesagt, wenn wir einen Waffenstillstand möchten, dann einen richtigen Schritt in Richtung Frieden gehen wollen, dann müssen wir auch ein internationales Umfeld schaffen, wo die beiden Kontrahenten auch ein Frieden schließen werden, weil sie werden das nicht von sich aus tun. Das heißt, wir brauchen ein Umfeld, wo man sie dazu ein bisschen stupsen kann. Und ich habe dann der Europäischen Union das auch klar gemacht. Wir müssen mit den Chinesen kooperieren. Wir müssen das dann Zelensky und Putin kommunizieren und dann eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie dann verstehen, dass sie früher oder später eine Position haben werden, wo wir dann einen Waffenstillstand haben werden und wo es dann möglich ist, einen Frieden auszuhandeln. Ich habe versucht, dieses Umfeld zu schaffen, aber ich habe es nicht geschafft, weil die Europäische Union es einfach abgelehnt hat. Die Chinesen haben gesagt, okay, die Europäische Union hat gesagt, keine Chance, weil sie wollten weitermachen mit dem Krieg, weil sie gerne weiter mit dem Krieg machen würden und sie wollten Russland besiegen. Das ist die europäische Position, sie wollten Russland besiegen. Und dann ist nur die einzige Option, die noch am Tisch liegt, ist, dass man hofft, dass Donald Trump wieder zurückkommt, ein neues Kapitel in der westlichen Politik und dann versuchen dann friedliche Menschen wie wir zum Beispiel auch in einigen Europa mit den Amerikanern zusammenarbeiten und dann einen Waffenstillstand in diesem Ukraine-Russland-Krieg schaffen könnten. Aber das wird noch in den nächsten Monaten vor uns liegen.
Meine letzte Frage für heute, hier geht es um die Freiheit der Medien. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie in Ungarn die Medienfreiheit abgeschafft hätten. Nun muss ich als Chef des Senders Auf 1 sagen, wir werden hier in Deutschland und Österreich brutal bekämpft. Uns wurden 8 Bankkonten gekündigt und wir mussten in Ihr Ungarn flüchten, um dort unser Spendenkonto in Budapest zu eröffnen. Eine Zensur in diesem Ausmaß wie im Westen findet in Ungarn auch nicht statt. Hier sehr wohl. Uns wurde erst gestern unser großer Facebook-Account gelöscht, einfach so. Was sagen Sie zur Zensur von Medien in Deutschland und Österreich?
Ja, also, ohne irgendjemand zu beleidigen, die Behörden in Österreich oder in Deutschland. Aber ich sage jetzt nur, was meine persönliche Erfahrung ist. Vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, wenn ich da mal die Frankfurter Allgemeine aufgemacht hätte, einerseits, und eine linke, vielleicht süddeutsche Zeitung in der anderen Seite, dann hatte man 2 unterschiedliche Meinungen zum gleichen Thema. Das heißt, es gab eine konservative und eine liberale, sagen wir mal, Zugang und Verständnis davon. Nach 25 Jahren nun, wenn ich dasselbe noch einmal mache, hier einer Seite und auf der anderen Seite öffne, dann sind die wichtigsten Punkte zu diesen Themen genau die gleichen. Es ist nicht meine Arbeit, hier das zu bewerten, aber ich sehe einfach, dass die unterschiedlichen Meinungen verschwunden sind, dass die Positionen einander wirklich entsprechen in Europa. Und was ich auch sehen kann gleichzeitig ist, dass jeder, der nicht innerhalb dieses Hofes dieses Territoriums ist, des Mainstream-Territoriums, ein bisschen weiter draußen ist, existiert nicht, oder man versucht, die Menschen dorthin zu drängen, dass sie nicht existieren. Sogar in Deutschland kann das sein, dass eine Partei, die von den Menschen gewählt worden ist, zum Beispiel unter permanenten Beobachtung des Geheimdienstes ist. Ich meine, vielleicht ist das möglich, weil es der deutschen Verfassung entspricht, aber in Ungarn würde das eine Revolution auslösen. Also, was irgendwie gerade stattfindet in den westlichen Gesellschaften, ist eine unterschiedliche Auffassung und Wahrnehmung von Demokratie, der Redefreiheit, Pressefreiheit, Medienfreiheit und all diesen Dingen. Also irgendwie verändert sich die Medienwelt. Und wir sind eher noch sozusagen altmodischere Leute. Wir denken, es gibt keine Demokratie ohne Pressefreiheit, die auch unterschiedliche Meinungen hervorrufen kann, die auch unterschiedliche Diskussionen und Debatten schaffen kann und dann auch den Menschen es ermöglicht, eine Meinung zu finden und sie klar zu machen. Wir sind da noch ein bisschen altmodisch unterwegs in Ungarn. Im öffentlichen Bereich ist es so, dass 50% der Meinungen, sagen wir mal, liberal sind und vielleicht 50% sind konservativ. So war das auch vor 30 Jahren in den westlichen Gesellschaften. Wir haben immer noch dieses sozusagen rivalisierende Konzept und deswegen ist Ungarn auch das Land der Freiheit, wie ja die Bankkontogeschichte im Medienbereich von Ihnen auch gezeigt hat.
Herr Ministerpräsident, Mr. Orban, danke vielmals für dieses Interview.
Es war für mich ein Vergnügen. Vielen herzlichen Dank.